Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Susanne Daubner.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Es war das ganz große Wahlkampfversprechen von Donald Trump. Sinkende Steuern und damit Wohlstand im eigenen Land durch hohe Zölle für andere Länder. Im April des vergangenen Jahres präsentierte er die neuen Zölle mit viel Tamtam im Rosengarten des Weißen Hauses. Doch nun hat der oberste Gerichtshof den größten Teil der verhängten Zölle für rechtswidrig erklärt. Eine scheppernde Niederlage im Streit um die aggressive Zollpolitik des US-Präsidenten. Geklagt hatten von den Aufschlägen betroffene Unternehmen sowie 12 US-Bundesstaaten. Trump, der die Zölle als entscheidend für die Sicherheit der US-amerikanischen Wirtschaft bezeichnet, verkündete als Antwort prompt eine neue globale Abgabe von 10%. Sandra Razzo.
Der US-Präsident schäumt vor Wut, als er vor die Presse tritt. Das Urteil sei eine Schande. Er beschimpft vor allem die konservativen Richter am Supreme Court. Sie sind Verrückte und Schoßhunde der Möchtegern-Republikaner und der radikalen linken Demokraten. Sie sind unpatriotisch und illoyal unserer Verfassung gegenüber. Nach meiner Meinung sind sie von ausländischen Interessen beeinflusst worden und einer politischen Bewegung, die viel kleiner ist, als viele denken. Es ist ein juristischer Paukenschlag durch den obersten Gerichtshof. Mit 6-3 haben die Richter die Sonderzölle für unrechtmäßig erklärt. Die vorgebrachten Argumente seien nicht überzeugend gewesen. Der US-Präsident hätte für seine Zollpolitik die Zustimmung des Kongresses gebraucht und die hat er nicht eingeholt. Das Urteil stärkt die Rechte des Kongresses in Fragen der Zoll- und Steuerpolitik. Die Richter haben dafür unterschiedliche juristische Begründungen, aber die Entscheidung bedeutet, dass der Präsident, die Exekutive, eben nicht unbegrenzte Rechte hat. Als Tag der Befreiung hatte Donald Trump die Ankündigung seiner Zollpolitik im April 2025 bezeichnet und als entscheidend für die Sicherheit der USA. Er hatte sich dabei auf ein Notstandsgesetz berufen, das dem Präsidenten in Krisenzeiten besondere Rechte gewährt. Das sei nicht zulässig, so die Richter heute. Auf die USA könnten nun zahlreiche Gerichtsprozesse zukommen. Im Raum stehen Rückzahlungen in Höhe von 175 Milliarden US-Dollar. Trump aber akzeptiert das Urteil nicht. Er bezieht sich nun auf andere Paragraphen, die ihm Zölle erlauben, und will sogar noch mehr. Die Zölle bleiben in Kraft, komplett in Kraft. Und ich werde heute eine Anordnung unterzeichnen und einen globalen Zoll von 10% nach Paragraph 122 einführen, der auf die bereits vorhandenen Zölle aufgeschlagen wird. Aber auch dafür braucht das Weiße Haus langfristig die Zustimmung aus dem Kapitol. Das haben die Richter heute sehr deutlich gemacht.
Unsere Korrespondentin Kerstin Klein vor dem Weißen Haus in Washington. Kerstin, wie ist es einzuschätzen? War das jetzt die erste große Niederlage für Trump, für seine Art, Politik zu machen, nämlich alleine, ohne Beteiligung des Kongresses, via Dekret?
Ja, das war ganz klar Donald Trumps bisher größte Niederlage als Präsident. Zum einen auf der Ebene, die du beschrieben hast. Er versucht ja als Präsident weitestgehend allein zu regieren, am Kongress vorbei. Der Kongress mit der Mehrheit der Republikaner lässt ihn da weitestgehend gewähren, hat sich quasi selbst entmachtet. Und die dritte Instanz, der Supreme Court, die haben heute gesagt, so geht das nicht. Wir haben immer noch in diesem Land Gewaltenteilung und du kannst das nicht machen am Kongress, am Parlament vorbei. Das ist die eine Ebene. Auf der wirtschaftlichen Ebene ist es aber auch eine Niederlage, weil Donald Trump hat dieses Geld längst für andere Dinge verplant gehabt. Jetzt fallen diese Einnahmen aus, vielleicht drohen Rückzahlungen. Und Donald Trump macht auf einer dritten Ebene mit diesen Zöllen ja auch einen Großteil seiner Außenpolitik. Also er sagt anderen Ländern, wenn ihr euch nicht so verhaltet, wie ich das will, dann erheben wir hier Zölle. Und auch dieser Hebel, dieses Druckmittel, das entfällt für ihn künftig.
Mhm. Aber er lässt sich ja offenbar nicht beirren, hat erneut 10% Zölle für alle angekündigt. Knifflige Frage, aber wie stellt er sich das vor? Mhm.
Ja, also es gibt ja auch Zölle, die das Gericht nicht beanstandet hat. Es ist ja nur diese Zölle auf diesem einen Gesetz beruhend, aber es ist eben der Großteil der Zölle. Er versucht jetzt andere Zölle zu erheben und ich glaube, dahinter steht zum einen, dass er wirklich an diese Zölle glaubt, aber zum anderen auch, dass Donald Trump ja als Eins hier nicht auftreten wollte, nämlich als jemand, der eine Niederlage erlitten hat. Insofern hat er da auch nochmal Stärke projiziert und hat behauptet, dass der Supreme Court ihn im Prinzip gestärkt hätte. Das war sicher auch das Bemühen darum, hier nicht als Verlierer vom Platz zu gehen.
Vielen Dank, Kerstin Klein in Washington, und weiter nach Brüssel zu Christian Feld. Christian, was bedeutet dieses Urteil des Supreme Courts für Europa und seine Zollpolitik?
Ja, es fühlen sich natürlich jetzt erstmal viele in der EU bestätigt, weil sie von Anfang an gesagt haben, das sind illegale Zölle. Der Vorsitzende des EU-Handelsausschusses, Bernd Lange, der spricht von einer Klatsche für eine willkürliche Zollpolitik von Donald Trump. Aber über diesen positiven Befund, da schieben sich dann gleich massive Sorgen. Ja, gut möglich, dass es Rückzahlungen gibt. Schnell wird das wohl nicht gehen. Ja, und nicht erst seit dem Urteil heute war vielen in der EU klar, die US-Regierung wird zu anderen Wegen greifen, Zölle zu erheben, so wie es jetzt auch angekündigt ist. Und dann noch ein Detail, das für die europäische Wirtschaft sehr wichtig ist, die US-Zölle auf Stahl und Aluminium aus Europa, das sind 50%, die bleiben. Das ist nämlich eine andere Rechtsgrundlage.
Ist immer die Frage, wie man jetzt draufblickt. Bringt das jetzt vielleicht wieder neue Unruhe, nachdem es gerade so aussah, dass wieder ein bisschen Ruhe einkehrt?
Ja, es gibt ja eigentlich eine Handelsvereinbarung zwischen der EU und den USA im Juli zwischen zwei Golfrunden von Donald Trump mit Ursula von der Leyen im schottischen Turnberry beschlossen. Das war aus der Sicht der EU jetzt kein super toller Deal, aber immerhin sowas wie Klarheit. Im EU-Parlament sollte diese Vereinbarung in der kommenden Woche eigentlich vorankommen. Ja, aber jetzt treffen sich die Verhandler am Montag zu einer Sondersitzung und ich höre auch schon Einschätzungen wie, da werden wir wahrscheinlich erstmal ein Stoppschild aufstellen. Unter dem Strich kommen auf die europäische Wirtschaft Wochen, ja wahrscheinlich eher Monate mit erneuter Unsicherheit zu.
Christian Feld in Brüssel, vielen Dank für deine Einschätzung. Mehr als eine Stunde lang hat er gesprochen, minutenlang hat er Beifall bekommen und auch bei der Wiederwahl zum CDU-Vorsitzenden hat seine Partei voll geliefert. Mehr als 91% Zustimmung für Friedrich Merz. Trotz parteiinternen Grummelns in den vergangenen Monaten zu fehlenden Reformen, trotz deutlichen Forderungen nach mehr Führungskompetenz aus verschiedenen Ecken der CDU, trotz großer Unzufriedenheit bei den Wählern steht Friedrich Merz mit dem Ergebnis gerade ziemlich gut da. Obwohl der erfolgreiche Abend auch wieder ein ziemlich unruhiger war. Tina Handel.
Friedrich Merz und die Wahlen. Es ist mal wieder der Wurm drin. Die Abstimmungsgeräte funktionieren nicht, also muss die selbsternannte Zukunftspartei doch wieder analog abstimmen, per Zettel. Allerdings kein schlechtes Omen. Die Partei stärkt am Abend ihrem alten und neuen Chef den Rücken.
Das entspricht 91,17%.
Alles über 90% sei ein klares Signal, hieß es vorher aus der Partei. Vielleicht hat dazu beigetragen, dass Merz zuvor in seiner Rede, wie von vielen gewünscht, auch ein bisschen Selbstkritik übt.
Ja, ich will freimütig einräumen. Vielleicht haben wir nach dem Regierungswechsel nicht schnell genug deutlich gemacht, dass wir diese gewaltige Reformanstrengung nicht von heute auf morgen schaffen können.
Deutschland müsse wieder zur Höchstform auflaufen, sagt Merz. Konkrete Reformideen für Rente oder Gesundheit nennt er nicht, wird aber deutlich, wenn es um die AfD geht.
In Deutschland. Diese Partei kann kein Partner für uns sein. Wir werden es nicht tun und wir müssen diesen Kampf aufnehmen, meine Damen und Herren, auch im Herbst im Osten, um zu verhindern, dass in Deutschland der Rechtsradikalismus wieder in die Staatskanzleien einzieht.
März-Parteitagsrede, dieses Mal auch verfolgt von einer besonderen Zuhörerin.
Liebe Angela, herzlich willkommen in Stuttgart.
Eine Rede hält Angela Merkel heute nicht, Interviews gibt sie nicht. Also muss man den Tag über im Gesicht der Altkanzlerin suchen, wie sie ihre Partei und Merz gerade findet. Ein Reformparteitag müsse das sein, hört man in der Halle immer wieder. Doch viele Delegierte spüren das Signal noch nicht so richtig.
Es gibt ja immer so den schönen Spruch, man lässt sich vom Koalitionspartner am Nasenring durch die Manege führen. Hier und das ist ein bisschen übertrieben, aber zum Teil ist es, glaube ich, zutreffend. Also an der Basis erwartet man deutlich mehr.
Ich denke nicht, wir können uns darauf ausruhen, wie es in der Vergangenheit war, sondern müssen neue Ideen entwickeln.
Am weitesten nach vorn wagt sich wieder einmal die junge Union.
Eines muss man an der Stelle dann schon noch mal sagen. Wenn Friedrich Merz sagt, der Sozialstaat ist in dieser Form nicht mehr länger finanzierbar und die zuständige Sozialministerin in Deutschland, Bärbel Baas, sagt daraufhin Bullshit, liebe Freundinnen und Freunde, dann haben wir an der Stelle auch ein Problem.
Endlich mutiger werden, das fordern also die Jungen. Das klingt nach CDU pur, ohne viel Rücksicht auf den Koalitionspartner. Doch wie es bislang läuft, schmeckt den Wählern nicht, findet der Arbeitnehmerflügel der Partei.
Wenn wir mit wilden Einzelvorschlägen, da versperren wir uns am Ende den Weg zu den unbestreitbar notwendigen Reformen einfach selbst, weil die Menschen sich an vielen Stellen getriggert fühlen, weil die Menschen Angst haben.
Die Kurssuche geht weiter. Für morgen hoffen die Delegierten auf weniger Technikchaos und mehr Beschlüsse.
Und über Wahlergebnisse und innerparteiliche Kritik habe ich kurz vor der Sendung mit dem CDU-Generalsekretär gesprochen. Guten Abend, Carsten Linnemann.
Guten Abend, Frau Wellmer. Ich freue mich.
Wie sehr können gut 91% für Friedrich Merz jetzt für 100% Ruhe in der CDU sorgen?
Also wenn Sie mich persönlich fragen, ich habe da echt nicht mit gerechnet. Ich hoffe, das hört er jetzt nicht. Aber ich hatte mit einem anderen Ergebnis gerechnet und bin super froh, weil ihm das den Rücken stärkt für die Aufgaben in der Welt, für zu Hause und der Partei tut das auch gut. In den letzten Wochen haben wir ja noch ein bisschen diskutiert.
Herr Linnemann, bei aller Freude und Erleichterung über das Ergebnis, es gibt ja durchaus Kritik, ja auch in den eigenen Reihen. Junge Union-Vorsitzender Winkel sagt, die CDU müsse sich mehr gegen die SPD durchsetzen. Und der Vorsitzende der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, Rapp, kritisiert, es gäbe so viele Einzelvorschläge, so viele Kommissionen, aber keine ordnende Hand. Also mit Betonung darauf, dass es Kritik aus den eigenen Reihen ist, mal ganz konstruktiv gefragt, wie viel Luft sehen Sie noch bei der Führungskompetenz des Kanzlers?
Die ist mehr denn je ausgebaut. Ich meine, wenn Sie sehen, was er in Europa, in der Welt letzte Woche auf der Sicherheitskonferenz macht und heute dieses Ergebnis zu Hause bekommt und Reformen angehen will. Wir werden ja morgen den ganzen Morgen über Reformen sprechen. Aber ganz ehrlich, das ist hier im Bundesparteitag. Natürlich gibt es da auch mal Kritik und natürlich werden da 270 Anträge eingereicht und der ein oder andere sorgt für Diskussionen. Das müssen wir aushalten. Das freut mich auch nicht immer. Aber umso mehr freue ich mich, wenn wir morgen Debatten erleben, wo viele sagen, jawohl, das ist die CDU, die will ich sehen.
Ich habe es gerade angesprochen, es geht um Reformfähigkeit, um den Reformwillen. Kann dieses Land sich reformieren? Kann die Regierung das? Reicht es da vor allem auf den Koalitionspartner, also die Sozialdemokraten, zu verweisen, so wie der Kanzler es gemacht hat in der Rede, so wie Sie es gemacht haben in der Rede?
Nein, im Gegenteil. Also das weise ich charmant zurück. Wir sind erstmal gefordert. Wir sind die Kanzlerpartei und wir müssen wissen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und wir haben ja jetzt Kommissionen ins Leben gerufen. Die Regierung hat das gemacht und die können wir nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag tagen lassen und die Verantwortung denen zuschieben, sondern wir sind gefragt, Mut zu zeigen. Und in der Vergangenheit hat man auch Mut gezeigt bei entscheidenden Weggabelungen. Und wir stehen jetzt an so einer Weggabelung. Aber natürlich auch die SPD. Ich meine, Lars Klingbeil sagt, der Status quo ist unser Gegner. Jetzt kann er zeigen mit uns zusammen, dass wir es ernst meinen. Und wir müssen liefern. Wir haben einiges auf den Weg gebracht, aber das reicht nicht. Das war auch die Quintessenz der Rede vom Bundeskanzler. Und deshalb fand ich sie mutig und ehrlich.
Aber mit CDU pur ist es ja immer schwierig, wenn man einen Partner hat, der selbst ums Überleben kämpft. Aber nochmal Stichwort Reformen. Friedrich Merz hat in der Partei ja angemahnt, bis zu den Wahlen in Baden-Württemberg keine Reformdebatten zu führen, um die Wahlen nicht zu stören. Wenn es danach geht, gibt es ja dieses Jahr überhaupt keine Reformdebatte und im nächsten Jahr gibt es auch Landtagswahlen. Auch nicht. Oder wie ist das zu verstehen?
Das habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also wir haben ja in 2 Wochen die Wahlen. Wir haben noch nicht mal Sitzungswochen. Nein, wenn wir immer auf Wahlen Rücksicht nehmen, dann kommen wir ja nie zu Potte. Ich meine, wir haben ja immer irgendwelche Wahlen.
Da geht ja um Wählerstimmen
in der
auch, ne?
In der Krankenkasse fehlt eine zweistellige Milliardensumme. Wir sind gefordert, Reformen zu machen, die Rentenreform. Also es gibt jetzt keine Ausreden mehr, Frau Wellmer. Die gibt es jetzt nicht mehr und das weiß Friedrich Merz, das weiß Lars Klingbeil und das weiß ich auch. Und deswegen fällt dieser Parteitag genau in die richtige Zeit. Wir werden morgen die Debatten führen und klare Positionierung der CDU Deutschlands vornehmen.
Also gibt es nach dem Herbst der Reformen jetzt den Frühling, der ja aufgeschoben wurde, jetzt den Frühling der Erneuerungen?
Wir müssen doch die ganze Zeit Reformen machen. Dieses Land muss reformiert werden, um es in die Zukunft zu bringen. Und deswegen ist das eine Legislaturperiode der Reformen. Ich meine, das Zeitfenster ist ja offen. 70% der Menschen sagen, wir brauchen Veränderungen. Das letzte Mal gab es richtig gute Reformen vor 20 Jahren. Das war Gerhard Schröder. Mhm. Das war mutig. Ja, das sage ich auch als CDU-Mann. Es war richtig, diese Reformen zu machen. Und jetzt brauchen wir wieder welche. Und das werden wir auch hinbekommen müssen.
Das Problem, der ganz große Wurf, der versprochene, ist eben noch nicht gelungen. Aber das eine ist ja die Partei, das andere sind die Wähler. Viele Menschen fühlen sich eben nicht mehr vertreten, nicht mehr repräsentiert von den Parteien der sogenannten Mitte. Und diese Lücke wollte Friedrich Merz, wollte die CDU, diese Regierung schließen. Aber warum gelingt das nicht, wenn man auf die Umfragen schaut?
Es geht halt nicht von heute auf morgen, ist doch klar. Alle Beschlüsse, die wir letztes Jahr getroffen haben, fast alle, werden entweder jetzt in Kraft kommen oder wirken erst jetzt. Ja? Vielleicht muss man das auch deutlich machen, dass es nicht von heute auf morgen geht. Aber wir sehen jetzt ein zartes Pflänzchen in der Auftragseingangslage bei der Industrie. Wir haben mehr Gründungen, wir haben mehr Geld, was nach Deutschland fließt, weniger Geld ins Ausland. Wir müssen jetzt dieses Pflänzchen nutzen und da weitermachen, wo wir aufgehört haben und noch mutiger sein, gerade wenn es um die Sozialabgaben geht, die sozialen Sicherungssysteme. Das ist das, ja, die Riesenherausforderung in diesem Jahr und da müssen wir einfach ran.
Angela Merkel steht ja bei einigen in der CDU für die Sozialdemokratisierung der Partei. Sehen Sie Ihren Besuch heute beim Parteitag eher als Warnung oder eher als Motivation?
Nee, im Gegenteil. Ich finde, es gehört sich so. Wir sind eine Volkspartei, wir sind eine vernünftige Partei, eine sehr breite Partei. Und wenn alle lebenden Parteivorsitzenden kommen, wie heute, ich meine, was will man mehr als Generalsekretär, das zeigt, die Partei ist geschlossen, geeint und will zusammen in die Zukunft. Und Frau Merkel hat mir selber gesagt, die Herausforderungen sind so groß. Es kommt jetzt auch auf die CDU an. Und sie wollte ihr einfach mal ein Signal setzen, wie wichtig ihr ja, das Thema ist, aber auch die Herausforderung, dass die wir jetzt angehen. Und deswegen war das ein gutes Signal und so muss es sein.
Die Herausforderungen sind groß und die Zeit drängt. Und wir danken Carsten Lindemann, Generalsekretär der CDU. Danke fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Der CDU-Parteitag und die Rede des Vorsitzenden, die Meinung dazu von unserer Hauptstadtkorrespondentin Kerstin Peitzer.
Die CDU wirkt wie eine Partei, die beschlossen hat, sich ihre Zweifel einfach wegzuklatschen. Seit Wochen hört man von CDU-Leuten, dass sie von Merz mehr CDU pur fordern. Dass jetzt endlich die Rentenreform geklärt werden müsse, dass das Auflösen der Schuldenbremse falsch war. Aber das alles hindert die Delegierten nicht, Friedrich Merz mit gut 91% heute zu wählen. Da ist er also wieder, der gute alte Kanzlerwahlverein CDU. Stuttgart ist bisher kein Aufbruch, sondern eher eine Vertrauensmaschine für Friedrich Merz. Denn alle in der CDU wissen, dass eine offene Zerreißprobe jetzt die Macht der CDU auch innerhalb der Koalition gefährden würde. Die eigentliche Bewährungsprobe kommt allerdings noch dann, nämlich wenn die nächsten Wahlen in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz und auch in Sachsen-Anhalt im Herbst nicht zugunsten der CDU ausgehen. Noch problematischer ist, dass die meisten Menschen unter 40 mittlerweile die größte Wirtschaftskompetenz nicht mehr bei der CDU sehen, sondern bei der AfD. Das müsste ein Alarmsignal für den Parteitag und die CDU sein, die sich doch immer als wirtschaftlicher Stabilitätsanker Deutschlands verstanden hat. Aber da hört man wenig bis gar nichts. Friedrich Merz kann sich natürlich freuen über ein sehr gutes Wahlergebnis. Aber es drohen wieder Abstimmungen im Bundestag, bei denen die Einheit der CDU nicht steht. Die heutige Einigkeit auf dem Parteitag ist eher nur ein schönes Bühnenbild.
Die Meinung von Kerstin Peitzer. Knapp 113.000 Menschen haben im vergangenen Jahr in Deutschland Asyl beantragt. Und hinter jedem Einzelnen steht ein individuelles Schicksal, oft geprägt von Krieg, Verfolgung oder existenzieller Not. Doch wer bekommt hier Schutz und wer nicht? Diese Entscheidung fällt nicht in erster Linie der Politik, sondern zunächst das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Dort prüfen sogenannte Entscheiderinnen und Entscheider jeden einzelnen Fall. Ann-Britt Backenbüll hat in Hamburg hinter die Kulissen des Verfahrens geblickt, das über die Zukunft von Menschen entscheidet.
Ich sollte an ihn zwangsverheiratet werden.
Sie entscheidet über das Schicksal von Asylsuchenden.
Als Frau habe ich keinerlei Rechte.
3 Stunden Anhörung und am Ende die Frage, darf sie in Deutschland bleiben?
Mir ist bewusst, dass meine Entscheidung auch maßgeblich das Leben eines Menschen beeinflussen kann. Alles gut?
Margarita Taschendorf ist Entscheiderin beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. In der Außenstelle in Hamburg-Rahlstedt prüft die 41-Jährige, ob Menschen in Deutschland Schutz bekommen oder nicht. Zentral dabei die Anhörung.
Viele Fluchtgründe lassen sich nicht durch Dokumente belegen. Was die Menschen aber haben, ist ihre Geschichte. Und die Anhörung ist oft die einzige Möglichkeit, diese Geschichte zu schildern. Und für mich auch die Möglichkeit, diese nachzuvollziehen und diese einzuordnen.
Hallo, Salam,
die erste Asylbewerberin heute, eine Frau aus Afghanistan, mit dabei eine Dolmetscherin. Laut Akte ist die Afghanin erst vor wenigen Wochen über Griechenland eingereist. Wir dürfen bei ihrer Anhörung dabei sein.
Kommen Sie bitte rein, Sie können gerne hier vorne Platz nehmen.
Die Juristin klärt die 28-Jährige auf über das Prozedere, ihre Rechte, ihre Pflichten. Zunächst geht es um ihren Aufenthalt in Griechenland.
Wir haben Erkenntnisse, dass Sie dort Fingerabdrücke abgegeben haben und dort auch einen Asylantrag gestellt haben. Ist das korrekt?
Nein, ich habe keinen Asylantrag gestellt, aber die Polizei hat mich erkennungsdienstlich behandelt.
Afghanistan habe sie bereits 2016 verlassen, anschließend in der Türkei gelebt, erzählt sie. Dann die Flucht in die EU nach Griechenland, per Schleuser. Kosten etwa 4.000 Euro. Die Entscheiderin prüft die Papiere, die Identität, stellt Fragen zum Heimatland.
Wie viele Provinzen hat Afghanistan?
Afghanistan, 34.
Pause.
Dankeschön. Sie hat eigentlich ganz genau schildern können, wo sie gelebt hat, wie sie gelebt hat, was es in der Nähe gab. Hatte auch Wissen zu dem Herkunftsland. Ich habe keine Zweifel an der Herkunft.
Im zweiten Teil der Anhörung soll die Afghanin nun ihre Fluchtgründe schildern.
Meine Verwandten gehörten zum größten Teil den Taliban.
Ihr drohte damals eine Zwangsheirat, deshalb floh sie. Bei einer Rückkehr würde sie dasselbe Schicksal erwarten. Die Entscheiderin fragt nun nach persönlichen Details.
So, bei dem Teil der Anhörung muss die Kamera jetzt draußen bleiben.
So wie die Frau kamen im vergangenen Jahr die meisten Antragsteller hierzulande aus Afghanistan, gefolgt von Syrien und der Türkei. Wir dürfen wieder dazukommen. Das Protokoll wird übersetzt. Die Afghanin bricht in Tränen aus.
Alles gut?
Nach etwa 3 Stunden ist die Anhörung vorbei. Heute kann Margarita Taschendorf noch keine Entscheidung treffen. Zunächst prüft eine andere Abteilung, ob wegen der Einreise über Griechenland dieser EU-Staat zuständig ist. Ausnahmen sind möglich.
Warum wird sie nicht zurück nach Griechenland geschickt?
Die Antragstellerin ist eine junge, alleinstehende Frau. Die Situationen in den Einrichtungen sind schlimm. Es gibt keine staatliche Unterstützung. Und in diesen Fällen, wo es gewisse Vulnerabilitäten gibt, schickt man die Leute einfach nicht zurück.
Zudem stufe das Bundesamt die Lage für Frauen in Afghanistan als dramatisch ein.
Ich schaue mir jeden Fall individuell an und bewerte ihn anhand von gesetzlichen Kriterien. Die Entscheidungspraxis ist derzeit so, dass Frauen und Mädchen aus Afghanistan mit sehr hohen Wahrscheinlichkeit Schutz gewährt bekommen.
Margarita Taschendorf geht davon aus, die Akte der Afghanen bald wieder auf ihrem Schreibtisch liegen zu haben. Dann wird sie entscheiden. Wahrscheinlich wird die Afghanin in Deutschland bleiben.
Der Großglockner ist mit 3.798 Metern der höchste Berg Österreichs. Mit seiner markanten Spitze ein beliebtes Ziel für Bergsteiger. Tausende erklimmen jedes Jahr den Gipfel. Im Januar vergangenen Jahres wollte ein Paar gemeinsam den Großglockner besteigen. Doch die Frau erreichte den Gipfel nicht. Sie erfror nachts völlig entkräftet am Berg. Ihr Partner hatte sie zurückgelassen. Vom Landesgericht Innsbruck ist der Mann wegen fahrlässiger Tötung zu 5 Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt worden. Auch weil der erfahrene Alpinist gleich mehrere schwere Fehler begangen habe. Ein Fall, der am Berg selbst großes Thema ist. Sabrina Gerstmeier.
Gestern Abend, kurz vor Mitternacht, am Landesgericht Innsbruck. Nach insgesamt 15 Stunden Verhandlung fällt im Großglockner-Prozess das Urteil für den Angeklagten Thomas P. Der erfahrene Alpinist war gemeinsam mit seiner Freundin zu einer Bergtour aufgebrochen. Hier Bilder, die ihre Stirnlampen zeigen. Die 33-Jährige hatte nur wenig Bergerfahrung. Rund 50 Meter unterhalb des Gipfelkreuzes war sie mit ihren Kräften am Ende. Der Mann wollte Hilfe holen, ließ seine Partnerin zurück. Sie erfror. Dazu die Staatsanwaltschaft.
Er hätte einen Notruf absetzen können, noch möglichst früh. Er hätte dann auf den Hubschrauber, die Alpinpolizei ist extra aufgestiegen, um mit ihm Kontakt aufzunehmen, denn telefonisch war eine Kontaktaufnahme nicht möglich. Auch da hat er kein Notsignal gezeigt oder abgegeben.
Das Gericht verurteilte den 37-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von 5 Monaten und einer Geldstrafe wegen grob fahrlässiger Tötung. Der Angeklagte habe eine Führungsverantwortung gehabt und diese nicht wahrgenommen. Der Fall sorgt vor allem in der Bergsportszene für Diskussionen. Alpinjurist Klaus Burger und Bergführer David Pichler sind seit Jahrzehnten in den Bergen unterwegs. Das Urteil bestätigt für die beiden erfahrenen Alpinisten all das, was schon immer am Berg Maßstab war.
Sorgfaltspflichten gelten am Berg auch. Es hängt halt immer davon ab, welche Rolle ich am Berg einnehme. Ob ich jetzt Bergführer bin oder ob ich eine Gemeinschaftstour mache mit gleichrangigen Partnern.
Bergwanderungen bergen Risiken. Jeder muss für sich selbst Vorkehrungen treffen, um diese zu minimieren.
Also das ist Tourenplanung, das ist Wettereinschätzung, das ist persönliche Selbsteinschätzung. Das ist ganz wichtig, das richtige Material dabei haben.
Für das Gericht war die sogenannte faktische Führerschaft ausschlaggebend. Bedeutet, der Verurteilte hatte deutlich mehr Erfahrung als seine Partnerin und ist deswegen seiner Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
So, und wir sind jetzt bei den Kurznachrichten und die hat Susanne.
Die USA erwägen möglicherweise einen begrenzten Militärschlag gegen den Iran, falls es zu keiner Einigung im Atomstreit kommen sollte. Das bestätigte US-Präsident Trump. Zuvor hatte er der Führung in Teheran eine Frist bis Anfang März gesetzt. Sonst würden so wörtlich schlimme Dinge passieren. Das iranische Regime drohte für den Fall eines Angriffs mit Gegenmaßnahmen. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen wollen gemeinsam autonome Kampfdrohnen entwickeln und produzieren. Das beschlossen die Verteidigungsministerinnen und Minister der 5 größten europäischen Militärmächte bei einem Treffen in Krakau. Mit den neuen Kampfdrohnen sollen sich feindliche Drohnen wesentlich günstiger abfangen lassen als mit teuren Abwehrraketen. Bei den Olympischen Winterspielen hat Daniela Mayer die Goldmedaille im Skicross gewonnen, als erste Deutsche. Auf der Piste in Livigno war sie auch im Finale nicht zu stoppen.
Daniela Mayer, einfach überwältigt vom Moment ihres größten sportlichen Erfolgs.
Olympiasiegerin. Schon realisiert?
Nein. Nein, ich glaube, ich brauche auch noch ein paar Tage dafür. Verrückt, aber ich bin, ich muss auch immer ein bisschen schauen, ob ich die wirklich um den Hals hängen kann.
Ihr Auftritt im Snowpark souverän. Daniela Mayer hier im roten Leibchen immer mit dem besten Start. In allen Läufen immer die schnellste. Die Nummer 2 der Welt, die dominierende Fahrerin des Tages. An der 29-Jährigen einfach kein Vorbeikommen. Das Finale, ein Start-Ziel-Sieg. Auf Skicross-Bronze in Peking folgt nun Gold in Livigno. Mit dem undankbaren 4. Platz muss sich dagegen Biathlet Philipp Horn zufrieden geben. Im Massenstart, nach dem letzten Schießen noch auf Platz 3, geht ihm auf der Schlussrunde die Kraft aus. Er muss den Franzosen Quentin Fillon-Maillet ziehen lassen. Am Ende fehlen 9,9 Sekunden zu Bronze. Die deutschen Biathlon-Männer bleiben somit bei diesen Winterspielen ohne eine Einzelmedaille.
Die beliebte Krankenhausserie Grey's Anatomy machte ihn bekannt. Nun ist der US-Schauspieler Eric Dane im Alter von 53 Jahren gestorben. 6 Jahre lang verkörperte er in der Serie den Chirurgen Dr. Mark Sloan. Im vergangenen Jahr gab Dane bekannt, dass er an ALS leidet. Bei der Krankheit werden nach und nach die Nervenzellen zerstört.
Es geht im Folgenden nicht um den Herrn in auffälliger Lederbekleidung samt güldener Angeberkette und Diamanten. Der Anhänger am grellen Schmuck von Schauspieler und Wrestler Logan Paul ist von signifikantem Interesse. Das Bild darin ist eine Pokémon-Karte, die in dieser Woche für 16,5 Millionen Dollar in den USA versteigert wurde. Pokémon begann als Videospiel von Fantasiewesen, es folgten Filme und Sammelkarten. Die Karten der Pokémon-Welt haben in den vergangenen Jahrzehnten einen rasanten Wertanstieg erlebt. Zum 30-jährigen Jubiläum würdigt Benedikt Schäper die Leidenschaft der Sammler.
Schlange stehen heute Morgen in Hamburg. Die Jagd ist eröffnet auf Pokémon. Viele haben sich extra freigenommen, um ein limitiertes Päckchen neuer Karten zu ergattern.
Ich glaube, das ist bei ganz vielen hier das Thema Nostalgie.
Pokémon, seitdem ich ein kleiner Junge bin, absolut meine Passion.
Bei mir sind es einfach die süßen Bilder, die mich irgendwie dazu kriegen. Also ich finde das sehr faszinierend. Das sind so viele verschiedene Künstler, die sich da künstlerisch ausleben können.
Kleine Monster sammeln und tauschen, eine große Idee aus Japan. Ursprünglich ein Gameboy-Spiel, umspannt der Trend schon bald den gesamten Globus. Mit Zeichentrickserien, Kinofilmen und vor allem Sammelkarten.
Pikachu, Onix, Mountie.
Fans wie Leon Biel horten bereits seit ihrer Kindheit Karten, Kuscheltiere und Co. Der 28-Jährige besitzt mehrere 10.000 Artikel.
Ich habe die Serie geguckt, ich habe die Spiele gespielt, ich bin damit groß geworden quasi. Also ich weiß nicht, ob man das kennt. Aus der Grundschule nach Hause schnell von Fernseher, da läuft noch eine Folge Pokémon. Kann man sich noch schnell angucken. Karten gesammelt, auch als frühes Kind.
Pokémon, nicht nur ein Spiel für Kinder. Der Schleswig-Holsteiner liebt es, ob mit realen oder digitalen Pocket-Monstern, also Ungeheuern für die Hosentasche. Seit 2016 verfolgen Fans die auch virtuell auf dem Handy vor der Haustür.
Pokémon Go habe ich selber auch gespielt, bin ich auch immer noch aktiv dabei und gepackt hat mich das tatsächlich einfach, weil man hat das Feeling gehabt, ein echter Trainer zu sein. Also man geht raus, man fängt sich seine Pokémon, man kann kämpfen gegen andere und einfach ein bisschen, man erkundet auch die Gegend so, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das Merchandise, längst ein Milliardengeschäft. Und seltene Karten erzielen immer neue Rekordpreise. Das Öffnen potenziell lukrativer Päckchen, ein Online-Happening.
Oh, es ist Holo! Oh mein Gott!
Oh, Arctos als Illustration Rare! Oh.
Der Hype ist mittlerweile ein bisschen übertrieben, aufgrund dessen, dass einfach viele eingestiegen sind, um damit Geld zu verdienen, was den Sammelspaß, sag ich mal, natürlich für die Leute, die es wirklich nur sammeln wollen und das als Hobby haben, etwas kaputt macht.
Er selbst investiert 400 Euro pro Monat, will irgendwann jede ausgegebene Karte einmal besitzen. Sein größter Traum, in Japan auf Pokémon-Einkaufstour zu gehen.
Gotcha.
Im Hamburger Fachgeschäft gingen am Vormittag 200 Sets à 60 Euro über die Ladentheke. Das Anstehen, es hat sich gelohnt.
Wir haben 2 Minuten gebraucht, alles war ausverkauft. Man sieht das noch, die Leute stehen an der Kasse, ansonsten Ware ist vergriffen, alles ausverkauft.
Ob unter Fans, Sammlern oder Anlegern. Der Pokémon-Hype erreicht weltweit immer neue Höhepunkte. Und das nach 30 Jahren.
So, ich habe hier nur diese Karten. Und auf denen steht, dass am Wochenende ja die Olympischen Winterspiele enden. Von denen hatten wir es ja gerade, liebe Pila. Packt denn das kühle Winterwetter auch endgültig ein?
Ja, tatsächlich, das packt seine Koffer und wird abgetrieben. Und zwar von einer starken Westwindwetterlage, die sich jetzt zwischen Hochdruckeinfluss über Südeuropa und Tiefdruckeinfluss über Nordeuropa dann ausbildet. Und eben mit einer westlichen Strömung gelangt jetzt immer mildere Luft zu uns. Und vor allem zur Mitte der Woche dreht diese westliche Strömung schon eher auf Südwesten. Und Sie sehen es an den Farben, es wird richtig mild werden. Und wir haben jetzt hier mal einen Temperaturverlauf von Lippstadt mitgebracht. Und zwar, das ist der stündliche Temperaturverlauf. Und normalerweise sehen wir am Tag immer so einen Tagesgang. Tagsüber geht es nach oben, nachts geht es nach unten und der ist jetzt hier fast nahezu ausgesetzt. Also in den nächsten Stunden wird es in Lippstadt eigentlich nur noch wärmer und erst Anfang nächster Woche gibt es dann diesen typischen Tagesgang wieder. Aber die Ausschläge nach oben, die werden dann noch ein deutliches Stück höher. Dementsprechend wird es dann noch milder. Am Mittwoch erwarten wir da Höchstwerte bis zu 18 Grad. Mancherorts in Deutschland sind bis zu 20 Grad möglich. Also der Frühling kommt da in großen Schritten auf uns zu. Aber es wird auch ziemlich nass werden, denn die Tiefdrucksysteme, die bringen immer wieder Regen, der sich dann nach Osten ausbreitet. Und im Nordosten und im Südosten fällt da der Regen noch auf gefrorenen Boden. Da kann es örtlich noch glatt werden, vor allem auch in der Nacht und morgen Vormittag. Danach lockern die Wolken zwischendurch auch mal auf. Das heißt, morgen gibt es in der Mitte im Nordwesten auch ab und zu mal ein paar Sonnenstrahlen, bevor es dann aus Westen und Südwesten direkt neuen Regen gibt. Denn das nächste Tiefdruckgebiet, das kommt ziemlich schnell wieder heran. Heute Nacht wird es dann, wie gesagt, vor allem aus Westen her stündlich wärmer. Morgen früh liegen deswegen die Temperaturen schon zwischen 6 und 8 Grad. Ganz im Osten ist es noch leicht frostig, es ist wirklich an der Grenze zu Polen und auch nach Tschechien hin noch leichte Minusgrade. Morgen tagsüber wird es dann noch ein Stückchen wärmer. Am Rhein liegen wir da schon bei 12 Grad und auch im Osten kommt so allmählich auch die mildere Luft an. Es ist also deutlich wärmer. Der Schnee und der Winter wird jetzt nach und nach vertrieben. Am Sonntag ist es dann auch verbreitet regnerisch, teilweise mit Hochwassergefahr durch Schmelzwasser, aber auch durch kräftigen Regen. Am Montag kommt noch ein bisschen Sonnenschein dazu. Das Ganze bei Temperaturen bis 15 Grad wird ein nasser Frühlingsanfang quasi.
Tja, wie kann man da voller Hoffnung sagen? Kinder, es geht auf Ostern. Vielen Dank, Pila.
Ja, gerne.
Bei uns ist Freitag Feierabend und hier im Ersten geht es jetzt kriminell weiter.
Mit einer Folge aus der Reihe Morden im Norden.
Morgen begrüßt sie hier Susanne Stichler. Wir sagen
tschüss.